Jürgen Quandt ist ein Aktivist gewesen, der so vielleicht einer der aktivsten kirchlichen Unterstützer war von Hausbesetzerinnen um so in den 80er Jahren. Der hat mal gesagt, ich glaube auch geschrieben, ich denke, es geht darum, Stationen festzuhalten, wo das Leben gegen den Tod aufgestanden ist. Berlin-Kreuzberg zum Beispiel ist seit Dezember 1980 nicht mehr das, wozu es verurteilt war, verurteilt durch den Glauben an die Machbarkeit und Durchsetzbarkeit von technokratischen Lebensmodellen. Kreuzberg war verurteilt zu sterben. Die schleichende Logik, Zugzugsstopp, Entmietung, Umsetzung, Kahlschlag, Entflechtung schien sich unaufhaltsam dieses Stadtviertels bemächtigt zu haben. Und dann setzt was ein, was Jürgen Quandt gut findet, nämlich die Besetzung von Leerstand und leerstehenden Häusern. Das ist fast 40 Jahre her, das ist 40 Jahre her. Und nun sieht Kreuzberg oder auch andere Bezirke in Berlin ein bisschen anders aus. Und das hat viel mit Hausbesetzungen zu tun. Aktuell haben aus Hausbesetzungen heraus sich einige soziale Projekte erhalten, Hausprojekte erhalten, die gefährdet sind. Deswegen gibt es ein Bündnis, eine Initiative und von diesem Bündnis begrüße ich, kein Haus weniger heißt es, begrüße ich Lena am Telefon. Hallo.
Hallo, danke für das Interview.
Beginnen wir vielleicht mit eurem Bündnis. Wer steht denn hinter diesem Bündnis, kein Haus weniger? Wer hat sich da warum zusammengeschlossen?
Wie du ja gerade schon gesagt hast, sind momentan viele Haus- und Wohnprojekte in Berlin akut bedroht, also über ein Dutzend ungefähr. Im Zuge dessen haben wir uns als UnterstützerInnen zusammengefunden. Von diesen Projekten sind dann an die bedrohten Projekte selbst herangetreten, mit der Idee, mit dieser Initiative und Kampagne kein Haus weniger für eine größere Sichtbarkeit und Reichweite zu sorgen. Und haben dann nach einem sehr, sehr positiven Feedback von den Projekten selbst weitere UnterstützerInnen gesammelt von bereits bestehenden Projekten, die inzwischen genau legalisiert sind, Haus- und Wohnprojekte, die du eben im Zitat schon so ein bisschen beschrieben hast, und haben da ein wahnsinnig gutes Feedback bekommen von 150 alternativen Haus- und Güterprojekten.
In den letzten Tagen gab es auch noch mal eine Liste von, man kann sie schon Prominente fast nennen, prominenten Einzelpersonen, vor allem aus der Kulturszene, René Polle, Sascha Walz, Leander Hausmann, Sibylle Berg, Wladimir Kaminer, Marc-Uwe Kling, Dirk von Lowzow. Und man kann das ewig weiterführen, die auch sagen, das wäre schon wichtig, diese räumungsbedrohten Häuser zu unterstützen und das eben auch öffentlich kundgetan haben. Was wird denn aus deiner Sicht verloren, wenn in den nächsten Monaten ein Räumungsurteil nach dem anderen quasi ja, auf das nächste folgen würde? Was wäre da verloren für Berlin, aber vielleicht auch für eine Lebensqualität?
Wir haben dann diese Unterstützung aus der Kulturszene Berlins und aus der Welt gesucht, um darauf aufmerksam zu machen, dass es sich bei den Projekten nicht um Nischen oder marginalisierte Orte handelt, sondern dass sie aus der Mitte Berlins stammen und unglaublich wichtig sind für das Stadtbild. Das heißt, für Orte des Zusammenlebens verschiedener Formen für Menschen, die Diskriminierung ausgesetzt sind, die da Zuflucht finden können, unkommerzielle Orte, wo Mietrechtsberatungen stattfinden, Hartz-IV-Beratungen, wo genetzwerkt werden kann, genau, Orte, die gegen Rechtsbruch wichtig sind. Das alles geht verloren, wenn man vergisst, dass das was ist, was Berlin vor allem ausmacht.
Ein Vorwurf in Anführungsstrichen, wenn man so will, von der Gegenseite ist häufig, na, das sind doch so linke oder linksextreme Projekte, die haben doch gar nichts zu tun mit dem Leben im Stadtviertel, die sind doch geschlossen für sich. Wie funktioniert aus deiner Sicht vielleicht auch an einem Beispiel die Einbindung von solchen Projekten in den jeweiligen Bezirken, Stadtvierteln?
Vor allen Dingen die UnterstützerInnenliste zeigt, dass in der etablierten Kunst- und Kulturszene, dass dort durchaus klar ist, dass diese Freiräume Raum für Kreativität bilden, dass viel feministisches Leben in der Liebe 34 zum Beispiel stattfinden kann, dass Kunstprojekte realisiert werden können und dass es einfach also Orte sind für freies Denken, die sich außerhalb der Profitmaximierung bewegen und wichtig sind, um eine Form von freiem Leben einfach zu gewährleisten. Und wie gesagt, wir hatten nach der Pressekonferenz noch ein Interview mit Milo Rau im RBB und mit Leander Hausmann im Radio 1, die beide auch nochmal konkret an die Politik herangetragen haben, dass es ohne diese Orte einfach ein kulturelles Sterben in Berlin geben wird.
Das ist ja tatsächlich ganz spannend, wenn man sich ansieht, wer da Mehrheiten in Berlin gerade hat. Es war auch am Mittwoch ein Thema im Abgeordnetenhaus in Berlin. In einer eurer Mitteilungen hieß es auch, ne, es scheint so, dass der Senat in die Geschichte eingehen will als der Senat, der quasi in seiner Amtszeit unkommerzielle Projekte und Räume verlieren wird. Interessant, weil das ja eine linke linke SPD-grüne Mehrheit hat. Klaus Lederer, auch von der Linken, also von der Partei Die Linke, ist Kultursenator und hat auch mehrfach, Zitat, große Sympathie geäußert für die Initiativen. Wie wirkt das auf dich?
Freut mich natürlich, dass da Sympathie da ist. Ich erwarte das auch ein bisschen von einem linken Kultursenator, ehrlich gesagt. Es wäre ein bisschen erschreckend, wenn da keine Sympathie wäre. Genau, ist natürlich enttäuschend, dass er den Ball der Bundesregierung zugespielt hat, weil ich schon der Meinung bin, dass der, wie gesagt, rot-rot-grüne Senat Berlins aktiv werden muss und sich nicht immer hinter juristischen Spitzfindigkeiten verstecken kann, sondern jetzt mal Vorschläge machen muss, wie wir das verhindern können, dass der Teil Berlins stirbt.
Wenn man sich das ein bisschen historisch ansieht, kann man ja auch sagen, dass ich habe das quasi dieses Zitat am Anfang aus den frühen 80ern, wenn man sich das dann ansieht, wie entwickelt sich das, so eine Spaltung, diesen Hausbesetzerumfeld, dieser soziale Projekte, die einen gesagt haben, ja, wir müssen verhandeln, dann selbst bei den Grünen zum Beispiel in den entsprechenden Parlamenten, Stadträten gelandet sind und dort eben auch dafür gesorgt haben, dass einzelne Häuser und Projekte legalisiert wurden. Zum Beispiel in Berlin in Zusammenarbeit mit dem Senat, die eigene Wohnungsbaugenossenschaften gegründet haben, die aufgebaut haben, die Bündnisse geschmiedet haben mit Bürgerinitiativen, Teilen der SPD in den 80ern und auch teilweise Kirchen. Nun gibt es die nächste Verhandlung auch in der kommenden Woche. Was sind denn eure Optionen noch, wenn denn bei der Verhandlung gegen die Liebig 34 klar wird, okay, da gibt es nicht viel Hoffnung. Also was sind noch eure weiteren Wege und Möglichkeiten?
Als Initiative und Kampagne sehen wir uns vor allen Dingen als UnterstützerInnen, würden dann im konkreten Fall schauen, wie wir solidarisch sein können mit den Projekten, die dann tatsächlich ihre Räume verlieren. Sowas würden wir aber immer auch in Absprache mit den Projekten selbst natürlich in einer solidarischen Zusammenarbeit überlegen und genau als Initiative selbst jetzt nicht einen Handlungsplan für einzelne Projekte irgendwie vorschlagen oder so.
Nun ist es ja auch im Namen eurer Initiative Kein Haus weniger etwas, was man als Abwehrkampf oder als Verhinderung von etwas wird weggenommen sehen kann. Bini Adamczyk hat das auch mehr oder weniger kritisiert und gesagt, naja, das ist eigentlich schade, dass es immer nur, wenn etwas quasi in Gefahr ist, man aktiv wird. Was wäre vielleicht eine positive Umdeutung? Also was wäre denn etwas, wo ihr sagt, okay, es geht nicht nur darum, dass wir verhindern, dass Häuser weggenommen werden, sondern was wäre ein positives Bild oder etwas, eine positive Utopie, positive Vision, die du dem vielleicht entgegensetzen könntest oder bei Bini Adamczyk ansetzen könntest?
Aber wir haben uns über Bini Adamczyks Beitrag sehr gefreut, weil es natürlich total in unserem Sinne ist zu sagen, nicht nur kein Haus weniger, sondern viele Häuser mehr. Also mit dieser Reichweite, die wir jetzt erzeugt haben, hoffe ich, dass sich vielleicht auch noch mehr Leute und Projekte solidarisieren und kreativ werden und noch mehr Räume, neue Räume schaffen und den Mut haben, noch mehr selbstverwaltete Jugendzentren zu bilden oder Kreativräume, die für alle da sind, unkommerzielle Räume, wo Berlin wieder bunt und offen und vielfältig werden kann.